Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer Schnupperfolge, die hiermit auf euer Haupt da niederregnet. Es gibt ein neues Format im Kosmos von OKCOOL, nämlich hier OKCOOL empfiehlt, ein Podcast-Format, das ab sofort monatlich erscheinen wird für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von OKCOOL. Und dieses Format bestreite ich, was ein Novum ist in der Welt von OKCOOL, nicht mit wechselnden Gästen, sondern mit einem festen Partner, und zwar Rainer Siegel, österreichischer freier Journalist und jemand, der einen ganz besonderen Aspekt der Spielekultur immer ganz aufmerksam im Blick hat, nämlich Indie-Spiele. Rainer kennt sich sehr gut mit Indie-Spielen aus, er weiß, was draußen gerade so der coole Scheiß ist, und deswegen wird er ab sofort jeden Monat mir einen Titel nennen, von dem er glaubt, dass er überragende Qualitäten hat und für ein großes Publikum interessant sein könnte, die diesen Titel vielleicht in der Flut der wöchentlichen und monatlichen Releases übersehen hätte. Und dann spiele ich da mal rein. Rainer hat das Spiel durchgespielt und dann sprechen wir in dieser Folge OKCOOL empfiehlt mal über unsere Eindrücke, warum dieses Spiel nun so toll ist, wie wir das wahrgenommen haben und für wen dieses Spiel vielleicht geeignet sein könnte und für wen nicht. Das wird jetzt monatlich, wie gesagt, passieren. Eine kleine kuratierte Spielempfehlung regelmäßig für euch also, die euch so ein bisschen auf die Perlen, wie man ja so leider immer wieder klischeemäßig sagt, aufmerksam machen soll. Und dafür ist dieses Format da. Wie gesagt, das wird ab sofort monatlich für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von OKCOOL erscheinen. Das hier ist die Schnupperfolge für euch Menschen da draußen. Und wenn ihr sagt, Mensch, das ist cool, das gefällt mir, ich möchte so einen kleinen Wegweiser durch diese Indie-Welt da draußen und auf kleine Besonderheiten aufmerksam gemacht werden, dann könnt ihr gerne auf die Seite von Steady von OKCOOL wechseln. Die ist hier verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und dort knapp 5 Euro in den Hut werfen, dann bekommt ihr regelmäßig diese Folgen von OKCOOL empfiehlt in den Feed gespült, aber auch alle anderen Bonusformate, die es mittlerweile in der Welt von OKCOOL so gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja im Steadyland. Bis dann! Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der allerersten Folge von OKCOOL empfiehlt, dem Format hier bei OKCOOL, wo wir euch mal was Gutes tun wollen, wo wir sagen, Mensch, jede Woche erscheinen hunderte, wenn nicht tausende Videospiele da draußen, und wenigstens einmal im Monat wollen wir unsere Angel in dieses Meer halten und euch so einen richtig schönen Fisch auf den Teller legen. Und wenn ich wir sage, man ahnt es schon, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen Mitstreiter, der ab sofort dieses Format mit mir bestreiten und begleiten wird, nämlich Rainer Siegel. Hallo Rainer.
Hallo Dom. Na, endlich geht's mal über Videospiele.
Ja. Ja, und direkt in der ersten Folge lassen wir so richtig die Hosen runter. Also wilde Party. Also thematisch sind wir quasi absolut dort, wo die Explosionen stattfinden, nämlich... Wir haben ein Spiel gespielt über Politik.
Ja, genau, der First-Person-Thinker eigentlich.
Ja, richtig, ein First-Person-Thinker. Genau, ganz kurz, bevor wir zu dem Spiel kommen, damit die Leute wissen, was jetzt hier passiert. Also dieses Format sieht immer so aus, der Modus Operandi. Der Rainer legt mir vor der Aufnahme irgendwann mal ein Spiel vor die Tür und sagt, guck mal, das finde ich toll, weil er kennt sich da sehr gut aus, er hat auch immer die neuen Releases immer gut im Blick. Und dann schaue ich mir das auch an und spiele so ein paar Stunden rein. Und dann werde ich hier Rainer im Rahmen des Formats mit Fragen bewerfen, die mich zu dem Spiel interessieren, die ich mir auch vorstellen könnte, die euch da draußen interessieren. Und daraus ergibt sich dann hoffentlich für euch so ein guter Eindruck zu diesem Spiel, dass ihr selber entscheiden könnt, Mensch, das ist eine gute Empfehlung, oder ja, ich warte mal auf nächsten Monat, wenn die nächste Folge erscheint. Das ist die Idee von diesem Format.
Genau, und der Fokus liegt auf kleinen Spielen. Also wir empfehlen nicht das neue Call of Duty. Und das hat auch zusätzlich den Vorteil, nicht nur, dass ihr etwas kennenlernt, was ihr vielleicht noch nicht gekannt habt, sondern die Spiele sind auch nicht teuer. Ja, das ist schön. Man kann sich die meisten richtig davon wirklich toll leisten. Das ist so wie ein doppeltes Döner-Menü oder so in diese Richtung.
Ich habe letztens... Bitte. Wollte nur sagen, ich habe letztens darüber nachgedacht, wann ich zuletzt eigentlich einen Döner gegessen habe. Und der ist ja verbunden mit dem Gang zur Dönerbude. Und mein Gott, wie lange ich schon nicht mehr in der Nähe einer Dönerbude war. Das ist so krass. Das ist so krass.
Ja, also das fehlt mir richtig. Die Erinnerung an die nostalgische Freiheit, so draußen sein, Menschen treffen, Party machen, Döner essen.
Ja. Aber hier Freiheit ist ja ein gutes Stichwort, denn genau. Ich habe schon gesagt, dieses Spiel Suzerain ist ein Spiel, das sich nicht nur also um freiheitliche Grundwerte dreht, sondern um Politik im Allgemeinen. Und wir haben schon uns vorgenommen, der Rainer und ich, bevor wir jetzt hier einsteigen und euch so ein bisschen in diese Spielwelt entführen, macht der Rainer mal einen Rundown, was das eigentlich für ein Ding ist, um all die Leute mal abzuholen, die bis zu diesem Moment noch nie etwas von diesem Spiel gehört haben.
Ganz genau. Suzerain, das ist eine, ich sag's ganz deutlich, damit wir gleich alle verscheuchen, eine Visual Novel eigentlich. Und ich schicke voraus, ich mag keine Visual Novels. Visual Novels, jeder, der sie mag, hat meinen Segen, aber es ist normalerweise wirklich nicht mein Genre. Ich lese gerne ein Buch, ich spiele gerne ein Spiel. Tja, die Mischung davon mag ich nicht unbedingt so zu meinen Lieblingsgenres zählen. Suzerain ist eine Visual Novel, aber eine ganz besondere, nämlich es ist zugleich, ich würde mal sagen, eine Polizsimulation. Und auch das interessanterweise ein Genre, das mich normalerweise auch nicht so vom Hocker reißt, also schon zwei schlechte Ausgangssituationen hier. Aber die Kombination dieser beiden Dinge funktioniert in Suzerain wirklich hervorragend. Deshalb habe ich es heute mitgebracht. Das Spiel stammt von einem Hamburger Entwicklerstudio und ist allerdings vollständig auf Englisch. Das muss man gleich am Anfang sagen, denn es gibt wirklich viel zu lesen hier. Und es handelt von Politik, kann man sagen. Also es geht nicht konkret um zeitgeschichtliche Politik in unserer realen Welt, sondern es spielt in einem, würde ich mal sagen, Paralleluniversum. Es ist alles ein bisschen ähnlich wie bei uns. Das heißt, es spielt auf einem Kontinent ähnlich wie Europa. Das ist Europa nachempfunden, und zwar dem Europa ja der 50er Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Geschichte ist auch nicht die reale Weltgeschichte, sondern auch die ist erfunden. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, ja, es ist Game of Thrones in den 50er Jahren mit Fantasiestaaten, könnte man ungefähr zusammenfassend sagen. Das heißt, es spielt in einem fiktiven Land namens Swordland. Das liegt inmitten eines Kontinents, der so ein bisschen ähnlich wie Europa funktioniert. Und Swordland kommt aus einem Bürgerkrieg und aus einer langen Phase der nicht demokratischen Staatsführung. Das heißt, es war eine Diktatur, es gab einen kommunistischen Regierungschef, es öffnet sich langsam. Und ganz zu Beginn des Spiels erhalten wir in der Gestalt des neuen Präsidenten Anton Rain, ja, die Macht über das Schicksal dieses Landes künftig zu entscheiden, indem wir zum neuen Präsidenten gewählt werden. Und wir haben jetzt im Verlauf der nächsten Spielstunden, es ist wirklich relativ umfangreich, das Ganze, die Möglichkeit jetzt, die Politik und die Geschicke dieses fiktiven Landes so zu lenken, wie uns das am besten gefällt.
Und ich finde ganz interessant, dass dieses Spiel, man navigiert zumindest soweit, wie ich es bisher gespielt habe, vielleicht kannst du es ja noch um irgendwelche anderen Eindrücke ergänzen, vor allem steuert über Meetings, über Textblasen, die sich über einen ergießen, über Gespräche, denen man folgt, über Lageplanzusammenfassung, an deren Ende man dann immer wieder als der Anführer dieser Nation Entscheidungen trifft. Und das finde ich ganz interessant. Also du hast Visual Novel gesagt, ich habe hier mir aufgeschrieben, das ist ja auch da so ein bisschen verwandt, so ein bisschen Text-Adventure, ne? Also so kam mir das die ganze Zeit vor. Text-Adventure mit Interface.
Ja, es ist ein modernes Text-Adventure, muss man sagen. Also wenn ich klassisches Text-Adventure höre, dann denke ich, alter Sack, ja immer gleich an Parser und Zorg und Infocom, ja, und Text eingeben und so. Das ist hier gar nicht der Fall. Ich habe ein E-Mail-Interview mit einem der Macher dieses Spiels geführt, und er hat als eine der Inspirationen 80 Days genannt, falls das bekannt ist. Das ist von Inkl Studio, ein britisches Interactive Fiction Studio. Und das ist ein wunderbares Spiel. Auch das müsst ihr spielen bis zum nächsten Mal. Es ist dann Test, ich sag's gleich. 80 Days ist ein modernes Text-Adventure in dem Sinn, dass eben kein Text eingegeben wird, sondern dass gelesen wird und das ausgewählt wird. So ist es bei Suzerain auch. Das ist der Visual Novel-Anteil, den ich erwähnt habe. Das heißt, wir führen Gespräche, es gibt immer wieder Dialog- und Konversationssituationen, und wir können auswählen, wie wir uns verhalten bzw. was wir antworten. Das klingt jetzt eigentlich so von Weitem nach einem extrem weit verzweigten Multiple-Choice-Baum. Ja, so ist es auch. Allerdings, ich würde sagen, mit ein paar Einschränkungen bzw. Erweiterungen. Der Text insgesamt hat 450.000 Wörter. Das ist jetzt eine sehr abstrakte Zahl für Menschen, die nicht Wörter gegen Geld schreiben, so wie wir. 450.000 Wörter, das ist der Herr der Ringe, sage ich mal. Wahnsinn. Das heißt, in diesem Spiel steckt so viel Text wie in allen drei Bänden von Tolkien. Und die sieht man allerdings nicht alle natürlich bei einem Durchgang, weil man ja Entscheidungen trifft. Das heißt, man liest nicht den gesamten Text und man sieht nicht alles, was passieren kann, sondern wenn man was anders machen wollte, muss man ganz von vorn anfangen. Das Spiel ist ziemlich gnadenlos, nämlich wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, ja, dann war's das mit der Entscheidung, die ist dann fertig. Und das finde ich eben das Interessante dran, dass eben hier nicht nur dieser Entscheidungsbaum stattfindet, sondern dass im Hintergrund, das ist eben das, was es einzigartig macht, meiner Ansicht nach, im Hintergrund ist eine Politsimulation in gewisser Weise. Mhm. Das heißt, es wird die Entscheidungen, die wir hier treffen, die werden im Hintergrund abgewogen und eingeordnet und die werden in ein Wirtschafts- und Politikmodell mehr oder weniger gegossen. Und da finde ich, das ist der große Unterschied zu anderen Politikspielen. Ich weiß nicht, ob du Politikspiele oder diese Art von Wirtschaftsspielen eigentlich gespielt hast.
In Democracy habe ich mal reingespielt.
Genau. Democracy ist ein gutes Beispiel. Das sind ja meistens Spiele, in denen man eigentlich nur an Reglern schraubt, wenn man es genau nimmt. Das heißt, da tut man ein bisschen hier die Steuerbelastung hoch für diese Bevölkerungsgruppe, dann schmeißt man da ein bisschen mehr Budget ins PR, dann haut man da ein bisschen mehr Polizei drauf und dort nimmt man ein bisschen Bürgerrechte weg. Das heißt, das ist alles ein sehr abstraktes Modell eigentlich, das bedient wird in den meisten Politik-Simulationen. Das ist in Suzerain ganz anders, denn wie gesagt, da ist eigentlich alles Dialog. Und das, finde ich, ist witzigerweise etwas, was wahrscheinlich sehr realistisch ist, denn ich glaube ja, dass tatsächlich das Handwerk der Politik, also das reale Handwerk der realen Politik, sich wirklich so darstellt. Das heißt, man berät sich mit seinem Stab, mit seinen Beratern, dann kommt man zu Abstimmungen, dann wird versucht, den politischen Freund zu überzeugen, dann wird versucht, den politischen Gegner zu überzeugen und dann wird versucht, ja, das Wahlvolk zu überzeugen in großen Reden oder Auftritten oder sonstigen Aktionen. Und das sind alles recht, ja, Handlungen, die eigentlich durch Reden und durch Worte und durch eben Entscheidungen in Konversationen getroffen werden. Das finde ich sehr interessant an diesem Spiel. Wie gesagt, in dem Interview mit einem der Macher, der hat auch als eine der Inspirationen dafür genannt, nicht nur die großen TV-Serien, die einem dazu sofort einfallen würden, ja, House of Cards, Borgen, gefährliche Seilschaften, falls das jemand kennt, oder auch The Crown hat er genannt. Das heißt, alles TV-Serien, moderne, in denen es um ja Machenschaften hinter den Kulissen geht, kann man sagen. Sondern er hat auch dazu gesagt, dass von Max Weber, von dem berühmten Soziologen, Politik als Beruf, der Text, ein Essay, als eine der Hauptinspirationen gilt. Und in dem Essay geht es eben tatsächlich um das Handwerk des Berufspolitikers. Und das finde ich recht interessant, weil ich glaube, dass damit tatsächlich diesem Spiel, das in einer fiktiven Welt spielt und eigentlich eine Visual Novel ist, etwas gelingt, was vielen anderen Spielen, die sich das auch auf die Fahnen heften, nicht gelingt, nämlich tatsächlich so etwas wie Politik zu simulieren. Und zwar in einem recht fiktiven Umfeld hier.
Und ich finde auch wichtig, dass man das betont, das hast du ja auch gleich direkt am Anfang gesagt, es ist eben eine Visual Novel, beziehungsweise irgendwo in diesem Text-Adventure-Welt unterwegs und eben nicht ein Politik-Strategiespiel. Das habe ich da draußen hier und da mal gelesen. Das weckt, glaube ich, falsche Erwartungen, denn bei einem Strategiespiel kann ich auch, wenn da eine gewisse Form von Politik simuliert wird, ja quasi in Runde 2 oder nach 2 Minuten sagen, so, jetzt greife ich mal schön den Nachbarn an. So, mache ich einfach mal, ich guck mal, was passiert. Und das geht hier nämlich nicht, zumindest habe ich nicht die Knöpfe dafür gefunden. Ich habe hier das Gefühl, hier gibt es so eine schon wie in einer Geschichte einen überspannenden Bogen. Es gibt verschiedene Stationen, die man abklappern wird, aber was im Rahmen dieser Stationen und im Rahmen dieser Meetings passiert, da hat man dann eben die eigene Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch, weil das führt einen auch wirklich von Straßenbauprojekten bis hin zu einem Attentatsversuch während einer öffentlichen Veranstaltung quasi durch alle Dimensionen, die ich mir so vom Beruf eines Politikers so vorstelle.
Absolut, es ist wirklich sehr abwechslungsreich, weil es geht ja nicht nur um die große Politik, du hast ja am Anfang der Außenpolitik genannt, mit Kriegsführen. Es gibt tatsächlich auch in diesem Spiel, wie in der realen Welt, den Kalten Krieg in dem Sinn, dass es einen West- und einen Ostblock gibt. Dann gibt es einen militaristischen Nachbarn, der immer mit dem Säbel rasselt, direkt an der Grenze. Dann gibt es einen maritimen Konflikt in der Bucht, an der das Land liegt, oder in der Meerenge. Da kämpfen zwei andere Nachbarländer, mit denen man unterschiedlich verbandelt ist, um die Vorherrschaft in dieser Meerenge. Das ist ein Wirtschaftskrieg, der vielleicht heiß werden kann, vielleicht auch nicht. Das heißt, es gibt diese großen Themen und dann gibt es aber auch das Familienleben zum Beispiel im ganz Kleinen. Das heißt, es geht dann auch um das Verhältnis, dass ich als Präsident, der wirklich in der Woche wahrscheinlich, wenn ich so umrechne, 80 bis 90 Stunden mit der Politik beschäftigt ist, um das Verhältnis, das ich mit meinem Sohn und mit meiner Tochter habe. Das ist ein bisschen entfremdet und wird nicht besser. Dann geht es um das Verhältnis, das ich zu meiner Frau habe. Das heißt, es geht auch um das Verhältnis, das ich zu meinem Chauffeur habe. Das heißt, das ist wirklich ein interessantes Ding, weil es eben diese gesamte vermeintlich abstrakte Welt der politischen Entscheidungen und eben der Mechanismen und Systeme, die da ineinander greifen. Das ist ja das, was Spiele normalerweise gut können, nämlich Systeme erfahrbar zu machen. Dieses ganze riesige System wird heruntergebrochen auf das Gesprächsformat. Und das finde ich wirklich sehr interessant daran. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass es wirklich absolut nicht abstrakt ist, sondern konkret wird. Das ist, glaube ich, ja auch das große Erfolgsrezept von diesen Fernsehserien, von denen wir gesprochen haben, House of Cards, Borgen. Da geht es eben nicht nur um das Bohren harter Bretter, wie eben diese Definition von Politik, diese berühmte ist, das geduldige Bohren harter Bretter, geht nicht nur um die politische Arbeit, sondern auch um den Preis, den man als Mensch wahrscheinlich dafür zu bezahlen hat. Das finde ich ist interessanterweise, also wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, es geht einigen so wie mir in diesen Tagen, ich kann eigentlich Politik kaum mehr aushalten, reale Politik, weil man sitzt da drinnen, man beschäftigt sich mehr als sonst mit Politik, weil die Politik mehr in unser Leben eingreift als sonst durch Pandemie etc. und weil man auch ja weniger Ablenkungen, weniger zu tun hat. Für mich hat Suzerain ein bisschen, ich will nicht sagen, ein Verständnis für die Politiker, die wir haben, bewirkt. Das wäre ein bisschen zu viel gesagt, bin nach wie vor unversöhnlich in vielerlei Hinsicht. Aber es hat ein bisschen ein Bewusstsein in mir geschaffen, was dieses Leben in der Politik höchstwahrscheinlich für einen Tribut verlangt. Das ist mag man als banale Erkenntnis ansehen, aber ich finde es auf jeden Fall immer interessant, wenn ich aus Spielen irgendwas mitnehmen und lernen kann. Ich glaube, das wäre es in dem Fall.
Was ist denn so deine Einschätzung? Wie viel politisches Vorwissen muss man denn da mitbringen? Sollte man sich da schon zumindest auskennen mit den wesentlichen Aufgaben eines Politikers, eines Staates? Oder ist das Spiel im anderen Extrem vielleicht sogar so niedrigschwellig, deiner Einschätzung nach, dass man dann sogar ein Interesse für Politik entwickeln kann? Also wie hoch ist denn da so diese politische Einstiegshürde?
Also Einstiegshürde ist schwer zu sagen. Ich habe allerdings schon, man muss schon sagen, wenn man sich für Politik eigentlich nur insofern interessiert, als es mehr oder weniger das ist, was passiert, bevor ich endlich in den Krieg ziehen darf, ja, das wäre zu wenig, meiner Ansicht nach. Also das wird nicht befriedigt. Man muss ein bisschen Interesse am politischen Prozess an sich mitbringen. Also man muss nicht Politikwissenschaften studiert haben im ersten Semester oder so. Man muss auch nicht die gesamte Nachkriegsgeschichte Europas auswendig wissen. Aber es schadet auch hier natürlich nichts, wenn man einige der Andeutungen oder zumindest Verwandtschaften, die es in dieser fiktiven Welt zur Realität gibt, wenn man die zumindest ein bisschen einordnen kann. Wer in dieser fiktiven Welt die Westmächte, die kapitalistischen und wer die kommunistischen Mächte sind, das erfährt man wirklich relativ schnell. Also das ist solche großen Andeutungen, die werden ganz schnell verständlich. Und man muss dazu sagen, es ist ja auch kein 1:1 Abziehbild, wo nur die Namen vertauscht sind, sondern es wurde hier ja wirklich, und das muss man echt anerkennen, es wurde wirklich eine vollständige alternative Gesellschaft und Geschichtsvision verwirklicht. Ich habe vorher gesagt, das ist wie Game of Thrones in den 50er Jahren. Das meine ich wirklich ernst. Es gibt hier wirklich interessante Intrigen, Seilschaften, politische Vergangenheiten, Einzelschicksale. Das ist wirklich ein Spiel, in dem jede Entscheidung von Personen getroffen wird und auch von Personen vorangetrieben wird, die eine Hintergrundgeschichte haben, die irgendwie verknüpft sind mit dieser ganzen Fantasiewelt. Und das kann man wunderbar nachvollziehen in den, es gibt eine Art Enzyklopädie im Spiel. Das heißt, das sind Hypertext-Links, wenn eine Person vorkommt oder eine Partei oder ein anderer Eigenname, dann kann man da draufklicken und dann geht ein Fenster rechts auf und da wird erklärt, wer das ist. Das ist ein Industrieller, der hat mit dem vorigen Regime irgendwie Geschäfte gemacht und hat Verbindungen zum Ausland und ist vielleicht ein Spion, vielleicht auch nicht. Das klingt jetzt sehr systematisch, wie ich das aufzähle, aber das ist alles in Text. Der Text ist interessant zu lesen. Man muss ein gewisses Interesse an politischen Vorgängen und politischen Verbindungen und politischen Mechanismen mitbringen. Aber ich glaube, wenn man so ein Spiel anfängt zu spielen, dann ist das eh die Grundvoraussetzung. Wenn man das hat, wird man hier wirklich fantastisch unterhalten.
Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, das Spiel umarmt auch wortwörtlich umarmt Neuankömmlinge in der Welt der Politik. Also ich persönlich interessiere mich schon sehr dafür, aber ich kann es nicht behaupten, irgendwie so ein Gemeinschaftskundebuch auswendig zu lernen zu können innerhalb von Minuten. Also ich glaube, ich entspreche so dem Durchschnitt, habe ich das Gefühl, hier in Deutschland politisch interessiert, aber nicht viel weiter geht's dann, glaube ich, auch nicht mehr. Da finde ich, habe ich das Gefühl gehabt, da nimmt mich dieses Spiel wohlwollend auf. Zum einen auf dieser Ebene, die du schon angesprochen hast, diese Toolbox, was ich fantastisch finde, habe ich schon zu lieben gelernt in Crusader Kings 3, auch, also anderes Spiel, aber also auch auf eine gewisse Weise sehr komplex. Und da wird man ebenfalls aufgefangen durch Toolboxes, die so verschiedene Wörter hyperlinken, farblich markieren. Und dann kann man die anklicken, dann öffnet sich so ein Glossar und der erklärt dann dieses Wort und was sich dahinter verbirgt. Und das finde ich sehr schön zum einen. Und zum anderen habe ich das Gefühl, diese angesprochenen Meetings, das ist ja so die Hauptverhandlungsform in diesem Spiel, wie die Geschichte vorangetrieben wird, da sind ja auch immer Leute dabei, die kommen ja nicht einfach rein und sagen, hier, Herr Präsident, ich lege Ihnen hier was hin, machen Sie bitte Kreuzchen ja oder nein, sondern da finden Gespräche statt, du kannst auch manchmal nachfragen, die betten das in den Kontext ein, bestimmte Entscheidung. Wenn du zum Beispiel eine Autobahn, also wenn die Frage ist, möchtest du in einem wirtschaftlich schwachen Gebiet ein Highway reparieren, damit die Infrastruktur dort gestärkt wird, oder möchtest du lieber eine Straßenverbindung zwischen den industriell starken Regionen, die ohnehin schon gut unterwegs sind, einrichten, dann wird da ganz genau nochmal erklärt, so das könnten diese und jene Folgen haben. Wir haben diese und jene Bedenken und das finde ich schön. Also man wird da schon, finde ich, mündig in diese Entscheidung hineingeworfen.
Absolut. Also es zeigt wirklich einige Mechanismen toll auf. Das finde ich wirklich ist der große pädagogische Aspekt an dem Spiel, kann man sagen. Aber wie gesagt, in dem Interview, auf das ich immer wieder zurückkomme, da hat einer der Macher gesagt, ja, sie hatten jetzt nicht den Anspruch, da jetzt ein pädagogisch wertvolles Spiel zu machen, in dem man etwas lernt, also Edutainment im schlimmsten Sinne, sondern es ging eigentlich natürlich um die Unterhaltsamkeit. Und ich finde, das ist wirklich sehr gut gelungen. Es ist ein Nebeneffekt, dass man tatsächlich etwas lernt über Mechanismen, so mag ich es am liebsten. Ich mag mich nicht gern belehren lassen, so direkt von oben herab, sondern ich hab's gern, wenn ich am Schluss mir denke, wieder was gelernt, zufällig und Spaß gehabt dabei. Das geht hier auf jeden Fall. Was ich zum Beispiel ein interessantes Detail dran finde, es gibt ja die Entscheidungen, die man trifft, die äußern sich nicht direkt in ihren Konsequenzen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich hier eine Entscheidung treffe, okay, ich unterschreibe jetzt dieses Gesetz, wie viele Millionen Rennen, das ist die Währung, geht jetzt mein Budget nach oben? Nein, das dauert alles sehr lange und der wirkliche Spiegel tatsächlich meiner Aktionen ist in den Zeitungen, die täglich erscheinen. Das heißt, ich habe oben, wenn ich auf den News-Button klicke, dann geht ein Fenster auf, da sehe ich die, ich glaube, 6 oder 8 Tageszeitungen, die in Sortland erscheinen und die sind ganz unterschiedlich gewichtet. Es gibt eine Zeitung, die heißt The Radical, das ist so eine Linkspostille, also wahrscheinlich würde man es im deutschen Sprachraum so am ehesten so mit der Zeit oder Jungle World oder so in Verbindung bringen, das heißt eine Zeitung mit linken Positionen, die hat natürlich einen anderen Blick auf Entscheidungen, die ich treffe, als jetzt eine geopolitische Zeitung, die also die außenpolitische Wirkung im Bild hat oder eine Wirtschaftspostille oder aber ein Boulevardblatt. Ich finde es auch interessant, im Spiel wird man relativ am Anfang ja gefragt oder man hat die Möglichkeit, sich mit einem Medienmogul ins Bett zu legen, mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, mit einem Milliardär, der eine riesige Macht von Zeitungen und Fernsehsendern hinter sich vereint. Das sind die 50er Jahre, da sind die Zeitungen noch wichtiger. Und es ist interessant, ich habe wirklich große Lust, das Spiel ein zweites und drittes Mal noch anzufangen, weil ich eben jetzt nur eine Entscheidung getroffen habe. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Man trifft eine Entscheidung, man muss mit den Konsequenzen leben. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, in dieser Rede habe ich Mist gebaut, da haben die Leute am Schluss dann weniger applaudiert oder diese Abstimmung habe ich verloren. Ich gehe einfach nochmal zu meinem Savegame zurück. Das geht hier gar nicht. Das heißt, eine Entscheidung ist final, das ist wirklich auch wie im richtigen Leben und man muss mit den Konsequenzen leben. Wie die Konsequenzen aussehen, das spiegelt sich eben in dieser Zeitungsreflexion mehr oder weniger, wo man sieht, okay, das Boulevardblatt lobt jetzt diese Entscheidung, die ich da getroffen habe. Die Linken, die stehen auf den Barrikaden und schimpfen und die Wirtschaft jubelt. Das heißt, dann geht's wahrscheinlich in diese Richtung. Das muss man auch dazu sagen, es geht durchaus um große Entscheidungen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich einzelne kleine Entscheidungen in einer recht fixen Geschichte irgendwie treffe, die sowieso so oder so verläuft, sondern man kann tatsächlich Grundsatzentscheidungen treffen. Will man sich eher in Richtung Planwirtschaft weiterentwickeln? Öffnet man sich der Marktwirtschaft? Tritt man der NATO bei? Das ist also, das heißt im Spiel ATO, das ist also quasi das kapitalistische westliche Verteidigungsbündnis. Riskiert man, dass man den kommunistischen Block damit verärgert? Versucht man, Frauengleichberechtigung voranzutreiben? Das ist ein Projekt, das die Frau des Präsidenten, die First Lady, immer vorantreiben will. Und ja, mir persönlich war das sehr sympathisch, aber es gibt natürlich immer Gründe, die gegen eine solche Entscheidung sprechen. Das heißt, das Interessante ist, das Spiel stellt einem wirklich vor eine Reihe von kniffligen Entscheidungen. Ich wiederhole da jetzt einmal den urältesten und ich glaube sogar falsch zitierten Sinnspruch zu Videospielen von Sid Meier angeblich. Ein Videospiel ist eine Reihe von interessanten Entscheidungen, hat er ja angeblich mal gesagt. Mhm. das trifft auf Suzerain wirklich zu. Und vor allem, ich finde es interessant, dass die Entscheidungen, die man trifft, man ist sich der Auswirkungen teils bewusst, teils gar nicht. Das heißt, es kann immer etwas passieren, dass auch die besten Absichten, die man hatte, wirklich ins Gegenteil verkehrt und dass man die Stärkung der Minderheiten im eigenen Land, die man eigentlich vorantreiben wollte, aber dann doch nicht so hundertprozentig konnte, weil die Industrie dagegen war oder weil der eigene Parteiflügel dann etwas hatte, dass ein halbherziger Kompromiss in diese Richtung den gegenteiligen Effekt hat, dass dann irgendwie Separatistengruppen auftreten und sagen so, wie ihr seht, die Mehrheitsgemeinschaft schafft es nicht einmal, uns das zu geben. Deshalb gehen wir in den Untergrund und machen terroristische Anschläge. Es ist alles sehr kompliziert, es ist sehr komplex, aber es wird eben heruntergebrochen auf diese interessanten Entscheidungen und es ist der halbe Spaß zu schauen, was tatsächlich passiert, meiner Ansicht nach.
Ja, ich habe auch als der Titel in unserer Besprechung zum ersten Mal fiel, dann mal auch geguckt, was ja die meisten auch so machen, wenn sie so ein Spiel zum ersten Mal hören, wie sieht das denn eigentlich aus, Screenshot durchgeguckt und ich muss sagen, da war ich in so einem Wechselbad der Gefühle, auf und ab ging es da, beziehungsweise eigentlich erst ab und dann auf, denn die ersten Eindrücke waren, ui, das ist ganz schön bieder, also das sieht so, erinnerte mich so an so ein Wohnzimmer in Nachkriegsdeutschland, so sehr senflastige Farben, sehr gedeckt, bisschen matschig und so. Auch die Porträts haben so einen ganz eigenen Stil der Figuren, die da immer sprechen und die man sich dann durchlesen kann. Das ist so, hatte so auf mich zuerst den Eindruck von, boah, das ich kann richtig spüren, wie meine Kehle trocken wird, wenn ich darüber nachdenke, das zu spielen. Das war mein Ersteindruck und habe ich das gespielt und gemerkt, das fühlt sich wesentlich fluffiger an, als die Präsentation und auch das Thema selbst vermuten lässt. Ich glaube, es liegt zu einem wesentlichen Teil einmal darin, dass die Menüs und die Bedienbarkeit des Spiels eine extrem dynamische ist. Also ich kann jederzeit mitten in einem Meeting mal andere Menüpunkte aufmachen. Ich kann gucken, wie gerade die Kräftegleichgewichte im Parlament sind. Ich kann Klosare lesen. Das funktioniert super flüssig. Das macht was aus. Und zum anderen, die musikalische Untermalung finde ich ist auch eine sehr angenehme. Die wechselt dynamisch, wenn gerade im Gespräch oder wenn was Spektakuläres gerade passiert, irgendwie ein Attentatsversuch oder was weiß ich, dann wird die dramatischer. Aber ansonsten erinnerte mich die immer an so eine Twin Peaks-Wanderung, an so ein Klimpern so durch den Schwarzwald und so ein ganz angenehmes Untermalen des Geschehens. Und diese beiden Sachen haben bei mir dazu beigetragen, dass ich mir dachte, ach, guck mal da, das ist viel weniger bieder, als ich es irgendwie vermutet habe. Hast du auch dieses Ab- und Auf-Gefühl gehabt oder wie hast du denn diese Präsentation wahrgenommen?
Ja, das Problem, das das Spiel meiner Ansicht nach hat, ist natürlich wirklich, wie du sagst, eben dieses 50-Jahre-Styling. Das wird eben wirklich nicht gerade unbedingt als Eye-Candy wahrgenommen. Ich finde ja auch die Hauptfigur, also man sieht sich ja selbst quasi nur auf dem Titelscreen beziehungsweise auf Artwork zum Spiel, ja, und man ist ein Schnauzbart tragender 50-jähriger Mann. Es ist so ein bisschen anatolisches Hochland, kommt mir da in den Sinn. Der Schnauzer ist wirklich sonst überall schon aus der Mode seit den 50er Jahren. Es stimmt. In den 50er Jahren sahen Staatschefs von allen möglichen Ländern, nicht nur in Mitteleuropa im Realen, so aus. Das ist natürlich etwas, was da ist man in der Authentizität unter Anführungszeichen vielleicht wirklich ein bisschen zu weit in Richtung Biederkeit gegangen. Mad Men wurde ebenfalls genannt als Inspirationsquelle. Das wäre so ein bisschen die Richtung gewesen, in die es gehen hätte können. Aber da muss man sagen, das ist insofern nicht ganz gut gelungen, weil stylisch, wie Mad Men ja ist, ist es eigentlich nicht, das stimmt. Ja. Aber deshalb spielt man das Spiel eigentlich nicht. Zur Musik muss ich sagen, ich finde es interessant, dass du sie so positiv erwähnst, weil mein guter Freund und Kollege Markus Richter hat das Spiel ebenfalls besprochen, ich glaube für den Zündfunk oder für, ich weiß nicht, für, keine Ahnung, er hat es jedenfalls irgendwo besprochen. Und er hat gemeint, die Musik hat ihn fertig gemacht. Ich kann das gut nachvollziehen, weil er hat gemeint, es gebe immer nur ein einzelnes Stück Musik. Das stimmt nicht nachweislich. Es gibt einen Soundtrack, nur er hat insofern recht, es hört sich alles wirklich relativ ähnlich an. Das ergibt, sagen wir es mal sehr wohlwollend, einen kontemplativen Teppich, auf dem sich die Geschichte entfalten kann. Das wäre die eine Sichtweise. Die andere ist, es ist immer wirklich ein bisschen eine minimal variierte Abwandlung von Gitarrengeklampfe. Muss man so sagen, das kann man mögen, man kann es nicht mögen. Ich mochte es gern, nach ungefähr 4 bis 5 Stunden mochte ich es nicht mehr so gern.
Ja, das kann sein, weil ich habe es tatsächlich, wir haben ja schon eingangs gesagt, du hast das ja wesentlich länger beziehungsweise durchgespielt und ich habe reingespielt. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass sich bei mir das noch nicht abgenutzt hat. Bis hierher muss ich aber sagen, ich bleibe bei meiner Schwarzwald-Interpretation, fand das sehr angenehm. Angenehmes Gedudel im Hintergrund, hat mich auch in eine passende Stimmung versetzt. Damit war ich ganz happy. Ja, also, aber gibt es denn, ohne dass du jetzt irgendwie, also das, ich bringe jetzt eine schwere Situation, weil ohne dass du jetzt spoilerst, aber gibt es denn zum Ende hin oder ab der Hälfte irgendwo nochmal so grafische Highlights, die es zu Spielbeginn noch nicht gab?
Nein, also das Spiel bleibt relativ konstant, ja, so wie es ist. Es ist eigentlich eine Arbeitsoberfläche. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe 2 Partien gespielt. In der ersten bin ich wirklich, was auch selten ist eigentlich in einem narrativen Spiel, ich bin gescheitert. Ich bin kein zweites Mal gewählt worden. Es gibt 2 Amtszeiten. Am Ende meiner ersten Amtszeit, ich habe alles so gemacht, wie ich es machen wollte. Das heißt, es ist wirklich so eine, ja, ich hatte mein Herz auf der Maustaste, kann man sagen. Das heißt, ich habe mich für Sachen entschieden, die ich persönlich als Rainer Siegel empfehlenswert und als verfolgenswert angesehen habe. Ich habe die Frauenrechte gestärkt, die Erziehung gestärkt, die Bildung. Ich habe versucht, einen liberalen Kurs zu fahren, also die große Wirtschaft eher zu belasten und zu gerecht zu besteuern. Also so richtig so, ja, wie ich es halt gerne selber hätte. Mit dem Resultat, dass eine riesige Depression über das Land hereingebrochen ist, nicht nur durch meine Schuld, muss ich dazu sagen, und dass die Nachbarn die vermeintliche militärische Schwäche meiner Regierung zunehmend ausgenutzt haben. Das hat mich dazu gezwungen, dass ich einige Entscheidungen getroffen habe, die ich treffen musste, die ich aber nicht wollte. Und das war der Grund dafür, dass also mein politischer Kurs, würde ich mal jetzt selbstkritisch anmerken, nicht ganz so konsequent war, wie er hätte sein können. Und das wurde vom Spiel tatsächlich damit bestraft, dass ich schon nach einer Amtszeit abgewählt wurde.
Wahnsinn.
Also es ist wirklich nicht so, dass sich das Spiel, also es ist nicht egal, was man macht, das finde ich, ist ja immer bei Visual Novels ein bisschen ein Problem. Visual Novels, in Wirklichkeit ist es Mausklick-Simulator 1.0, weil in ganz vielen Visual Novels ist es mehr oder weniger fast egal, was man tut. Man kommt an irgendein Ende und es wird einem halt geboten, was da ist, egal wie man sich entscheidet. Das ist bei Suzerain tatsächlich nicht der Fall. Beim zweiten Durchgang habe ich wirklich andere Entscheidungen getroffen, auch welche, die ich jetzt persönlich nicht unbedingt treffen würde, um zu schauen, was passiert. Es passieren interessante Sachen. Die Frage, die du mir gestellt hast, nein, es ändert sich dadurch grafisch und von der Präsentation her nichts, aber darum geht es eigentlich ja auch gar nicht.
Ja. Wie lange bist du denn so dran gesessen, bis du durch warst, so etwa? Ich lese online widersprüchliche Angaben.
Wie gesagt, ich habe es nicht ganz durchgespielt. Mein erster Durchgang bis zum Game Over quasi, das war also bis zum Ende der ersten Amtszeit, das waren 5 bis 6 Stunden.
Ja.
Und ich habe, die Entwickler haben gesagt, zwischen 10 und 12 Stunden bis zu einem Ende des Spiels. Und das glaube ich, und das ist wirklich lang. Es ist auch tatsächlich ein Spiel, das man meiner Ansicht nach nicht am Stück 4-5 Stunden spielen kann. Also ich konnte es zumindest nicht, weil es ist wirklich, es macht einen wirklich guten Job, einem zu vermitteln, wie fucking verdammt anstrengend dieses Politikerleben wirklich sein muss. Mhm. Weil es ist wirklich Konzentrationsarbeit, sich alles anzuhören, was einem da in den Meetings gesagt wird, darüber nachzudenken, eine Entscheidung zu treffen, das Für und Wider abzuwägen und auch tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Es ist mit Schmerz verbunden, bei mir zumindest, manchmal eine Entscheidung zu treffen, wo man weiß, okay, eigentlich das eine will ich, das andere sollte ich. Es ist beides eigentlich sicher mit Nachteilen verbunden. Das heißt, wie gesagt, das sind die interessanten Entscheidungen, die Sid Meier vielleicht gemeint hat. Es fällt einem nicht leicht, diese Entscheidungen zu treffen. Deshalb fiel es mir auch nicht leicht, das Spiel. Nach 2 bis 3 Stunden musste ich wirklich so schweißgebadet oft die Maus weglegen und sagen, okay, jetzt spiele ich mal was weniger Anspruchsvolles, wie zum Beispiel Civilization 6.
Ja, ich bin auch tatsächlich positiv überrascht gewesen, dass, als ich da mal so ein bisschen geguckt habe, was sagt denn sonst so die Welt zu diesem Spiel, dass auf Steam dieses Spiel überraschend gut ankommt dafür, was es eigentlich für ein Spiel ist, also was für eine Nische es eigentlich belegt. Ich habe mal geguckt, kurz vor der Aufnahme nochmal, die kürzlichen Steam-Reviews stehen auf äußerst positiv, insgesamt auf sehr positiv, sind insgesamt auch über 1000 Reviews geschrieben worden. Also für so ein Indie-Spiel ist das echt eine solide Bilanz, muss ich sagen. Und es hat mich, wie gesagt, angesichts des Themas und dieser Spielart überrascht, dass das so gut wegkommt und ankommt.
Absolut. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen, der Grund dafür ist, es ist ein, so ein Word-of-Mouth-Erfolg eigentlich. Das Spiel ist erschienen, ich glaube, Anfang Dezember.
Das ist der 12., ja.
Genau, das ist nicht die beste Zeit für ein Spiel. Noch dazu, wenn gleichzeitig alle über Cyberpunk 2077 ganz aufgeregt sind und so. Ja. Das ist natürlich nicht dasselbe Zielpublikum, aber trotzdem, es ist ein bisschen ja unter dem Radar gelandet, kann man sagen. Aber ich habe eigentlich schon direkt davor und auch ein bisschen danach wirklich so von vielen Seiten, denen ich traue, eigentlich so latente Begeisterung gehört. Ja, Suzerain ist cool. Es gab sogar so ganz kleine Meme-Kulturen, die aufgekommen sind, wo man sich so diesen sordischen Gruß zuruft auf Twitter und rund um alles so, hä? Was am Work? Ist das irgendwie so es hat ein bisschen so geklungen wie so extrem, extrem kryptische, Game of Thrones Fanfiction. Das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Es war Suzerain und ich glaube, dass das eben ein Spiel ist, das man empfohlen bekommen muss, weil es eben, wie du schon vorher gesagt hast, so der erste Eindruck davon ist, es zieht einen nicht so rein unbedingt. Wenn man es nur sieht und wenn man sich's durchliest, denkt man, ja, okay, so wie ich es mir dachte. Visual Novel. Männer mit Schnauzbärten,
Ja, und dann dazu diese Screenshots, ne, mit den Farben, wie gesagt, wo du auch denkst, boah, ey, erstmal einen Schluck trinken, das ist schon echt, deswegen finde ich das auch schön, dass wir das in dieses Format hier gezerrt haben, weil, wie du genau sagst, das ist ein Spiel, das muss man empfohlen bekommen, weil, glaube ich, sehr viele Leute sich sogar, vielleicht sogar noch skeptisch während unserer ersten Worte, sich da so durch die Steam-Seite oder wo auch immer durchklicken und denken, boah, also, sowas spiele ich ja normalerweise nie. Aber ich glaube, auch gerade für die Leute ist das ein tolles Einstiegsspiel in diese Welt.
Also ich glaube, wenn man von sich sagen würde, als Videospielerin und Videospieler, mich interessieren gut erzählte Geschichten und mich interessiert Politik, sprich, ich schaue mir House of Cards an oder ich habe Interesse an dem, was so in der Welt rundum vor sich geht. Und man liest gern Englisch, das ist wirklich eine wichtige Einschränkung.
Ja, das stimmt.
Dann kann man eigentlich wenig falsch machen damit. Im schlimmsten Fall hat man, wie ganz am Anfang gesagt, zwei Dönermenüs vergeigt für etwas, womit man einige Stunden mindestens faszinierenden Spaß gehabt hat. Ich glaube, das ist ein Spiel, das ein kleines Publikum hat, global, weil es Englisch ist, findet es das aber global, zum Glück. Und das ist aber sicher begeistert davon. Einer der Macher, mit denen ich geredet habe, der hat gesagt, ja, das Spiel auf Deutsch oder in irgendeine andere Sprache außer Englisch zusätzlich zu übersetzen, würde noch einmal 50% des Gesamtbudgets verschlingen.
Das glaube ich.
Das ist wirklich 450.000 Wörter zu übersetzen. Noch dazu, Deutsch ist eine Sprache, in die schwer zu übersetzen ist von Englisch. Da wird der Text immer noch mehr und es ist nicht so einfach, maschinell zu machen. Das weiß ich von Übersetzerfreunden. Also es ist eine der aufwendigeren Übersetzungsarbeiten von Englisch auf Deutsch. Das würde sich wahrscheinlich für ein so kleines Zielpublikum rein finanziell nicht rentieren. Aber dass es eben international diesen Erfolg hat, den es hat, das finde ich toll. Es reiht sich damit ein in eine Reihe von interessanten deutschen Spielen, die international Erfolg hatten, ebenfalls mit politischem Thema. Ich denke da an Orwell, wenn du dich erinnerst. Mhm. Das ist ebenfalls von einer deutschen Firma gemacht worden und behandelt auch sehr international politische Themen. Und natürlich Through the Darkest of Times, das eben letztes Jahr die nationalsozialistische Zeit diese Phase der Geschichte bearbeitet hat. Ja. Ich finde es recht interessant, dass sich Deutschland hier tatsächlich so positionieren kann. Finde ich cool.
Ja, ich finde das auch sehr spannend und wie gesagt, wenn ich so rückgucke auf die letzte Zeit, die ich jetzt mit diesem Spiel verbracht habe, ich bereue es auch nicht und bin im Gegenteil eher noch motiviert, jetzt auch von deinen Erzählungen nochmal da noch weiter zu spielen und zumindest das Ende meiner Amtszeit mal zu erreichen. Das wird natürlich bei mir wesentlich länger dauern als bei dir. Ich habe bisher ein extrem gutes, auch zwischenmenschliches Geschick bewiesen. Ich achte immer darauf, wenn ich die Möglichkeit bekomme, freundlich zu meinen Leuten zu sein. Wenn der Fahrer sagt, hier, ich hoffe, hatten Sie eine gute Fahrt, dann sage ich nicht nur, ja komm, jetzt park mal um die Ecke, bis ich zurückkomme, sondern ich sage, hier, diese Blumen sind für Sie. Danke für die Fahrt. Wir sehen uns in einer Stunde wieder. Vermisse ich jetzt schon. Und das ist so, ich mag das. Das Spiel erlaubt mir auch diesen Spielstil. Also ich fühle mich da bisher sehr wohl. Und apropos zwei Dönermenüs, um es auch mal gesagt zu haben, aktuell ohne rabattierte Aktion oder so kostet das Spiel zum Beispiel auf Steam 12,49 €. Also würde ich auch ich sagen, das ist ein Preis, für den kann man, wenn man vermutet, das könnte einem gefallen, den Sprung wagen.
Absolut. Was ich noch unbedingt anbringen möchte,
ja,
weil du erwähnt hast eben die Gespräche mit dem Chauffeur. Es sind wirklich die Figuren bis hin zu ganz kleinen Nebengestalten wunderbar toll geschrieben. Eben der Chauffeur ist wirklich eine super Figur, auch wenn er eigentlich so im großen Ganzen keine besondere Rolle spielt, muss man auch dazu sagen. Der ist mehr oder weniger Dekoration in gewisser Weise, aber ist eine wichtige Figur. Und trotzdem ist es so, ich bin so ein elender Good Guy Roleplayer in allen Spielen, immer scheiß Paladin und mache nie was Böses und will immer, dass alles harmonisch verläuft. Was ich wirklich empfunden habe, was interessant ist in diesem Spiel, da spoilere ich nicht so viel, es ist ein Spiel über Politik, was habt ihr euch erwartet? Man wird verraten. Man hat Menschen in seinem Umfeld, die einen bitter enttäuschen. Es gibt einfach teilweise, man bekommt nicht das zurück, was man gerne hätte. Man wird hintergangen, man wird von politischen Feinden und Konkurrenten natürlich verarscht.
Ja.
Und man wird auch von Freunden und Vertrauten, das ist wirklich nicht gespoilert, auch nicht so behandelt, wie man es gerne hätte. Das finde ich immer interessant, wenn ein Videospiel mich dann emotional so packt. Denn das ist ja oft das Problem. In den meisten Videospielen ist ja wirklich Stimulus-Response, Input-Output. Wenn ich mich wie der Paladin verhalte, dann wird alles gut. Das ist ja das Versprechen, das dieses ganze Schwarz-Weiß-System seit Mass Effect und früher, seit Fable wahrscheinlich gibt. Dieses Versprechen wird hier gebrochen. Das finde ich sehr gut, weil das ist wirklich leider Realismus.
Völlig absurd, welches Spiel mir noch einfällt, was es zuletzt mit mir so getrieben hat wie Slytherin an dieser Stelle. Und zwar, also wirklich absurd jetzt, aber Telltales Game of Thrones Adaption. Ist schon 1000 Jahre her gefühlt, aber da spielt man die Familie Forrester inmitten dieser Game of Thrones Fantasy Welt und die hat sich auch auseinanderzusetzen mit einer Reihe von Herausforderungen und da wird ja, also um jeder Minute quasi wird dir den Rücken gefallen. Natürlich, man erwartet es von Game of Thrones, ist klar, aber dort auch nochmal von Figuren, wo du denkst, zum einen, ich verstehe dich und zum anderen, es hätte aber wirklich nicht sein müssen. Und das ist schon, und da hat mich das schon sehr, also fasziniert und begeistert. Und das ist jetzt, daran muss ich denken, wenn ich das von dir aber nochmal bei Suzerain höre. Und ja, kann ich auch sagen, das ist wohl wirklich kein Spoiler. Man soll das erwarten. Und das habe sogar ich schon gemerkt nach der ersten halben Stunde. Ich habe noch weiter gespielt als das, aber schon nach der ersten halben Stunde, wenn man sich da in diese Spielwelt eingefunden hat, das kann unmöglich sein, dass alle weiterhin einfach machen, was ich mache. Das ahnte man da schon.
Absolut. Also ich finde wirklich, das Spiel ist aber trotzdem, es klingt jetzt, als wäre es wirklich der düstere Intrigensimulator 2021. Nein, das ist es nicht. Ich möchte vielleicht, wir können ja zum Ende kommen, an meinem Ende meiner ersten Amtszeit, nach der ich da rausgewählt wurde, da war eine wirklich schöne Szene. Man kann sich ja dann am Schluss so aussuchen, das Spiel ist zwar vorbei, aber man hat ja noch ein restliches Leben vor sich. Ich bin ans Meer gezogen, nach Benfi, an die schöne Küste, habe mich dort in einem kleinen Cottage niedergelassen und das Spiel gibt immer so Auswahlmöglichkeiten, was man damit tut. Und eine der letzten Fragen, die das Spiel einem stellt, ist, after all this, you felt, you looked back in bitterness. Und dann kann man auswählen, ob man jetzt verbittert auf das Leben zurückblickt oder ob man alles anders gemacht hätte oder ob alles schon so passt. Und man kann sich wirklich am Schluss dieses politischen Lebens für die Zufriedenheit entscheiden. Und das fand ich wirklich wunderschön, denn ich fand am Schluss meines Lebens, am Schluss dieses Politikerlebens, dieses einen Spieldurchgangs, wo ich wirklich nach der Hälfte des Spiels rausgeschmissen wurde, ich kann für mich sagen, ich habe alles so gemacht, wie ich es jederzeit wirklich wieder machen würde. Ich habe mich nicht verraten, ich kann eigentlich zufrieden damit sein, was ich geleistet habe, auch wenn das Spiel nicht einmal zu 50% dadurch ausgeschöpft wurde von mir. Das finde ich ist auch etwas Wunderschönes, wenn ein Spiel es schafft, dass es eben sich nicht nur definiert über diese mechanischen Spielbedingungen, sondern wenn man am Schluss auch etwas über sich selbst gelernt hat. Und ich habe gelernt, wenn ich mir selbst treu bleibe, dann passt das schon. Nicht so schlecht für eine Visual Novel mit Schnauzbartträger als Hauptfigur, finde ich.
Das ist wirklich nicht schlecht. Also der Weg ist das Ziel, aber das Ziel ist auch nicht so schlecht. Könnte man hier als Untertitel nehmen. Ja, schön. Also ich weiß nicht, möchtest du noch was loswerden? Ich muss sagen, ich bin hier alle meine Fragen losgeworden. Ich habe ein gutes Gefühl für dieses Spiel bekommen. Nochmal auch das auch im Hinblick auf das, was noch auf mich wartet. Gibt es noch was auf deinem Herzen ruht oder bist du ein zufriedener Politiker?
Ich bin ein zufriedener Politiker. Ich werde mich nochmal in diese Welt stürzen und mal schauen, wie weit ich als zynischer, abgebrühter, sarkastischer Menschenfeind komme. Nein, ich glaube, ich schaffe das gleich nicht. Also große Empfehlung, wirklich, man kann dieses Spiel wirklich empfehlen. Es ist, das kommt noch dazu, wie gesagt, nicht teuer. Es kommt von einem Hamburger Entwickler. Es ist ein ziemliches Einzelstück.
Schön. Ich würde sagen, da machen wir einfach einen Strich drunter. Diese Empfehlung haben wir hinausgeblasen, zum ersten Mal in die Welt hinaus, zum zweiten. Ich danke dir sehr. Für die Leute, die es bisher nicht verstanden haben, dieses Format wird monatlich jetzt erscheinen. Das heißt, nächsten Monat kommen wir wieder an mit einer neuen Empfehlung, über die wir diskutieren werden. Ich danke dir von Herzen,
sehr gerne.
Lieber Rainer. Und wir hören uns dann spätestens nächsten Monat einfach wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.